Antipädagogik.
Der Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Antipädagogik, meinem kleinen Podcast mit dem Kaffeefleck. Ich bin Sandra und hier sprechen wir über Erziehung, Beziehung und allerlei Themen, die das Menschsein so schön spannend und so herrlich kompliziert machen. Und bevor wir starten, ich habe diese Woche immer wieder über diese Diskussion der Erhöhung der Wochenarbeitszeit nachgedacht und festgestellt, ja, also ich schaffe ja schon die 40 nicht. Also wirklich, es gibt so Wochen, da bin ich schon froh, wenn ich Freitag noch weiß, wo ich wohne, wo mein Schlüssel ist und ob ich genug Schoki fürs Wochenende im Haus habe. Und dann lese ich sowas und denke mir, wer genau soll das eigentlich schaffen? Menschen mit 3 Herzen, 4 Gehirn, ohne Familie und ohne Privatleben? Ich meine, wir reden seit Jahren darüber, dass Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen, Eltern, eigentlich alle, jetzt schon am Limit sind. Dass psychische Erkrankungen wie Burnout immer weiter zunehmen. Und dann kommt so ein Vorschlag rein. Das ist wie ein schlechter Witz. Also nicht mal zum Lachen, sondern eher so ein Moment, wo man laut lacht, damit man mit dem Kopf nicht auf den Tisch schlägt. Und ich habe gemerkt, das sagt weniger über Arbeitsmoral aus und mehr darüber, wie weit manche Vorstellungen vom echten Alltag entfernt sind. Und ich frage mich, welchen Job muss man eigentlich haben, um sowas pauschal in die Welt zu werfen? Und wie wenig Respekt muss man vor der Intensität anderer Berufe haben? Und ja, natürlich gibt es Jobs, in denen Menschen bereits regelmäßig über die üblichen 8 Stunden gehen und manchmal auch müssen. Aber das heißt noch nicht automatisch, dass das gut ist. Oder dass wir das als Maßstab nehmen sollten. Vielleicht wäre es sinnvoller, darüber nachzudenken, wie man genau diese Berufe entlasten kann, statt sie als Beweis dafür zu nehmen, dass alle anderen gefälligst mithalten sollen. Und ich weiß, für manche ist Work-Life-Balance ein Schimpfwort. Aber am Ende geht's doch genau darum. Balance, ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Anstrengungen, die unser Leben so hat. Und ja, ich finde es wichtig, sich in seinem Job einzubringen. Ich finde es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und zu verstehen, dass man ein Teil eines großen Ganzen ist. Aber genauso wichtig ist es doch auch, die eigene Familie und sich selbst im Blick zu behalten. Oder bin ich komplett auf dem falschen Dampfer? Wir sind doch nicht auf die Welt gekommen, um zu arbeiten, bis wir tot umfallen. Das Leben hat doch noch mehr zu bieten als To-Do-Listen und Deadlines und die Frage, ob man noch mal eine Stunde dranhängen könnte. Und falls ihr eine komplett andere Meinung habt, meldet euch gern. Vielleicht sehe ich das ja völlig falsch und es gibt eine großartige Lösung, die ich vielleicht gerade einfach nicht sehe. Schön wär's. Und damit machen wir mal einen ganz harten Cut, denn wir bewegen uns heute eigentlich auf ganz anderen Terrain. Es soll heute um etwas gehen, das jeden Tag vorkommt, jeden Tag eingefordert wird, aber nicht jeden Tag gleich geleistet werden kann. Etwas, das wir Menschen brauchen, einigen generell leichter und den anderen deutlich schwerer fällt. Wir sprechen heute über Nähe und darüber, warum sie manchmal schwerer ist, als wir eigentlich denken. Nähe ist etwas, was jeden Tag eingefordert wird und auch gegeben von Kindern, Partnern, KollegInnen oder uns selbst. Und gleichzeitig ist es etwas, dass wir nicht jeden Tag auf die gleiche Art und Weise leisten können. Und das hat nichts mit persönlichem Versagen zu tun, sondern ist schlicht ein menschlicher Zustand. Wir haben in der letzten Folge über Glaubenssätze und innere Muster gesprochen. Darüber, wie alte Erfahrungen unser heutiges Verhalten prägen. Und genau da knüpfen wir jetzt mit dem Thema Nähe an. Denn auch Nähe ist kein Skill, den man einfach übt wie Fahrradfahren. Auch das ist ein Nervensystemthema im Zusammenspiel mit Beziehung und natürlich auch ein großes Entwicklungsthema. Die Entwicklungspsychologie mit Erikson zum Beispiel zeigt seit Jahrzehnten, dass frühe Erfahrungen unser Erleben von Nähe und Autonomie prägen. Ob wir Nähe als etwas Sicheres erleben, ob wir sie brauchen oder lieber vermeiden oder ob wir sie kontrollieren wollen oder sie uns einfach nur überfordert. Das sind nämlich keine Charaktereigenschaften, sondern meistens Prägungen. Und genau deswegen ist dieses Thema für alle so relevant. Für jeden, der mit Menschen arbeitet oder mit welchen zusammenlebt. Denn Nähe ist schlichtweg überall. Aber sie ist eben nicht für alle gleich zugänglich. Und wenn wir jetzt über Nähe sprechen, dann denken viele zuerst an Verhalten, an Umarmung, an Körperkontakt oder auch den Blickkontakt, an dieses Ich bin für dich da und ich wende mich dir zu. Aber Nähe ist eben nicht nur Verhalten. Nähe ist häufig auch Regulation. Sie ist etwas, das zwischen zwei Individuen passiert, bevor überhaupt jemand etwas sagt oder tut. Und genau das ist der Grund, warum Nähe manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Das liegt dann nicht daran, dass wir uns nicht genug Mühe geben, sondern es liegt daran, dass wir nicht in Verbindung mit unser Gegenüber gehen können. Und bevor wir jetzt weitergehen, lasst uns Nähe noch einmal etwas genauer betrachten. Denn es gibt hier noch einen wichtigen Unterschied, nämlich den zwischen körperlicher Nähe und emotionaler Nähe. Körperliche Nähe kann man herstellen. Wir können ein Kind auf den Arm nehmen, wir können uns neben jemanden setzen oder aber wir umarmen jemanden. Emotionale Nähe funktioniert nicht so. Sie entsteht nicht durch eine simple, in Anführungsstrichen, Handlung, sondern durch einen Rhythmus zwischen zwei Menschen. Und Daniel Stern hat das ganz schön beschrieben. Beziehung ist kein Verhalten. Beziehung ist ein Rhythmus, ein Hin und Her und ein Einschwingen, ein Ich nehme dich wahr. Und dieser Rhythmus ist nicht jeden Tag gleich gut erreichbar. Und das finde ich ganz wichtig, denn hier gibt es so viele Dinge, die zum Tragen kommen. Zum einen ist emotionale Nähe nichts, was wir einfach abrufen können, sondern eine tiefe Verbindung zu einem anderen Wesen. Sprich, dafür braucht es auch die Bereitschaft des anderen. Denn sonst können wir tun und lassen, was wir wollen. Es wird keine Nähe aufgebaut. Und damit Nähe überhaupt entstehen kann, brauchen wir Sicherheit. Wir brauchen nicht die perfekten Bedingungen oder Harmonie oder Ruhe, sondern dieses Gefühl. Dieses, hier bin ich nicht in Gefahr. Und unser Gegenüber braucht das auch. Ist Körper oder unser Mind gerade im Alarmmodus, also gestresst, überfordert oder auch müde, dann können wir keine Nähe herstellen, egal wie sehr wir uns das wünschen und wollen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder in Eingewöhnung sehen können. Der Pädagoge macht und tut und beim Kind kommt nichts an. Nicht, weil es nicht will, weil es den Pädagogen doof findet. Nein, sondern weil es das gerade nicht kann. Das führt dann auch gerne dazu, dass der Pädagoge oder die Eltern unsicher werden. Und damit wird es erstmal schier unmöglich, echte Nähe herzustellen. Denn das Problem ist, je mehr wir zerren und darum kämpfen, desto schräger fühlt sich das für alle Seiten an. Was wir zuerst brauchen, ist Sicherheit. Können wir dem Kind und den Eltern vermitteln, dass dieser Ort sicher ist, dass wir sicher sind, dann legen wir den Grundstein für echte Nähe und Beziehung. Aber es gibt noch was. Und zwar was, was nicht so gern laut gesagt wird. Nähe ist nicht immer angenehm. Ja klar, Nähe kann schön sein, sie kann verbindend und warm sein, aber sie kann auch anstrengend sein. Sie kann überfordern oder auch alte Muster aktivieren. Verletzungen, Schutzstrategien, das ganze Programm, ihr kennt's ja. Sie kann uns also einfach auszehren und sich nicht gut anfühlen. Warum das so ist, kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Aber es ist wichtig, sie ernst zu nehmen. Manchmal ist Nähe genau das, was wir uns zwar wünschen, aber gleichzeitig auch das, was uns am meisten stresst. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Und das zeigt sich im Alltag ständig. Ein klassischer Moment, ein Kind ist reizüberflutet, unsicher oder vielleicht müde. Und plötzlich soll es Nähe zulassen, obwohl sein System gerade auf Abstand eingestellt ist. Für uns Erwachsene sieht es dann manchmal aus wie Ablehnung oder Trotz. Plötzlich wird es wütend, obwohl wir doch nur was Gutes wollen. In Wirklichkeit ist es Regulation. Das Kind schützt sich gerade vor noch mehr Input, vor noch mehr Reden, vor noch mehr Fühlen, für noch mehr Ich muss nach außen gehen. So, wir haben jetzt so einen Geschmack bekommen, was Nähe ausmacht, aber es stellt sich natürlich die Frage, warum ist Nähe für Erwachsene eigentlich so schwer? Und wie immer hat es weniger mit unserem heutigen Sein zu tun und vielmehr mit dem, was früher einmal war. Unsere biografischen Prägungen spielen nämlich auch da eine riesige Rolle. Unsere Bindungsmuster, also vermeidend, ambivalent oder desorganisiert, prägen signifikant, wie wir Nähe heute erleben und auch weitergeben. Außerdem tragen natürlich viele noch alte Sätze in sich, sowas wie, ich darf nicht zu viel sein. Also keine Bedürftigkeit zeigen oder Nähe einfordern. Womöglich, weil es dann unangenehm werden könnte. Lebt diese Grundannahme in einem, dann ist es ganz klar, warum man sich Nähe zwar wünscht, aber gleichzeitig scheut. Und, wie erwähnt, es kommt auch noch unser Nervensystem dazu. Nähe ist eben auch ein Trigger. Ist der Körper im Fight, Flight oder Freeze-Modus, könnten wir Nähe nicht ebenso herstellen. Unser System hat einfach ganz andere Sorgen als Nähe. Und etwas, was wir oft unterschätzen, aber was für uns Erwachsene einfach eine riesige Rolle spielt, sind unsere Stressoren. Also denen, die wir im Alltag so ausgesetzt sind. Dem Gefühl von Überforderung, Zeitdruck oder Stress im Allgemeinen. Die Stressforschung sagt dabei ganz klar, es geht nicht nur darum, was passiert, sondern vor allen Dingen auch darum, wie wir es bewerten und welche Ressourcen wir haben. Das heißt, der Stress für den einen ist für den anderen vielleicht ein Klacks. Trotzdem, wenn wir innerlich schon am Limit sind, dann ist Nähe vielleicht kein warmes Gefühl, sondern sie wird zu einer zusätzlichen Anforderung, zu etwas, was wir jetzt auch noch leisten müssen. Und bevor wir weitergehen, müssen wir noch über einen Begriff sprechen, der in sozialen und pädagogischen Berufen immer wieder herumfliegt. Und zwar professionelle Nähe. Eigentlich meint das ja was Gutes, nämlich eine Form von Beziehung, die warm ist, klar und gleichzeitig gut reguliert. Aber viele verstecken sich hier hinter dem Begriff oder nehmen auch gleich den verwandten Spiegel und sprechen von professioneller Distanz. Oft meint es aber eher emotionale Unverfügbarkeit. Und dann ist es häufig so, dass eben nicht klar ausgesprochen wird, was Sache ist, sondern eher über andere geurteilt. Und ich höre das häufig. Nämlich die eine Seite, die sagt, die anderen geben zu viel Nähe oder lassen zu viel Nähe zu. Und die andere Seite sagt, guck mal, die ist immer so distanziert und die erlaubt so wenig Nähe. Und um es gleich für Kunigunde bitterlich deutlich zu machen, die mir wieder gleich mit Interpretation meiner Worte schreibt, nein, wenn ich von Nähe spreche, meine ich nicht damit, Kinder zu küssen. Nicht, dass sie ungefragt an sich gedrückt werden oder dass man ein Loch in sie reinkraut. Natürlich gibt's Grenzen. Und für mich sind die ganz selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass Kinder hier respektiert werden. Was ich meine und wovon ich spreche, ist emotionale Verfügbarkeit, nicht Übergrifflichkeit. Für mich heißt professionelle Nähe eben nicht, ich halte mich hier raus, damit ich möglichst professionell rüberkomme, sondern professionelle Nähe bedeutet, ich bin da, aber ich kenne meine Grenzen und ich achte deine. Mir geht's darum, dass man erreichbar ist. Nähe muss nicht zwangsläufig physisch sein. Und genau das macht es nicht unbedingt leichter. Im Gegenteil. Wir Menschen empfinden ja Dinge, die wir machen können, die wir anfassen und bewegen können, oft als einfacher. Aber Nähe kann nicht nur schwer sein, sie darf es auch sein. Es macht nur den Unterschied, wie wir damit umgehen. Egal, ob Nähe vielleicht für mich generell etwas Schweres ist oder mein System gerade einfach nur am Limit ist. Es ist etwas anderes, ob das mein Thema ist oder ob ich mich hinter einem Konzept verstecke, weil ich mich nicht einlassen möchte. Und viele verwechseln das. Die sagen dann irgendwas mit professionell und meiden eigentlich, ich habe keine Ahnung, wie ich Nähe regulieren soll, also vermeide ich sie lieber und die anderen könnte es sowieso nicht. Und das ist sicherlich menschlich und es wird tiefe Gründe geben, um die ich kein beneide. Mir ist es aber wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Zumindest jeder für sich selbst und es hier auch zu benennen. Denn echte professionelle Nähe darf kein Schutzschild sein. Denn sonst wird aus ich sehe und fühle dich für den Gegenüber einfach nur eine nicht zu verstehende emotionale Unverfügbarkeit. Und das wirft einfach Fragen auf und ist unangenehm. Im Übrigen nicht nur in der Beziehung Kind-Erwachsene, sondern auch Erwachsene unter sich. So. Und jetzt wissen wir, warum Nähe für Erwachsene schon so komplex ist, mit biografischen Prägungen, Bindungsthemen, Nervensystemen und all den ganzen Sätzen, die wir so rumschleppen. Die Kinder haben es da bestimmt einfacher. Nö. Denn auch für sie ist Nähe nicht unbedingt einfach und immer verfügbar. Und erst recht nicht angenehm. Und wenn wir hier verstehen wollen, warum Nähe für Kinder manchmal schwer ist, müssen wir uns wieder einmal anschauen, was in ihnen passiert. Denn Kinder als soziale Wesen verweigern Nähe nicht, weil sie bockig sind oder keine Lust haben. Sie verweigern, weil sie das gerade nicht leisten können. Zum einen sind viele Kinder heute schon schlichtweg reizüberflutet. Zu viele Eindrücke, Geräusche, Anforderungen. Und wenn ein Kind innerlich schon am Anschlag ist, dann ist Nähe eben nichts Beruhigendes, sondern zu viel. Und die kann sich dann einfach nur anfühlen wie ein weiterer Reiz, der obendrauf kommt. Intuitiv machen Kinder hier dann einfach dicht. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die bereits mit einer gewissen Unsicherheit leben. Und zwar Unsicherheit darüber, wie Erwachsene reagieren. Also zum Beispiel, ob Nähe sicher ist oder ob sie schnell zu etwas Unangenehmem und Grenzüberschreitendem wird. Nein, wir sprechen immer noch nicht vom Missbrauch, sondern vom Überschreiten dessen, was für dieses Kind in diesem Moment akzeptabel ist. Diese Unsicherheit blockiert dann aber Nähe. Nicht, weil das Kind jetzt keine Nähe mehr will, sondern weil es sie einfach nicht unbefreit zulassen kann. Und auch Kinder haben schon Bindungserfahrungen gemacht. Und die spielen eine große Rolle. Denn Kinder, die gelernt haben, dass Nähe zuverlässig und warm und vorhersehbar ist, die können sich viel leichter einlassen. Kinder hingegen, die erlebt haben, dass Nähe unzuverlässig, überfordernd oder sogar gefährlich sein kann, die brauchen Abstand, um sich zu schützen. Und dann sind Kinder ja auch mitten in diesem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Bedürfnis angesiedelt. Also zwischen, ich will das alleine und kann das und bitte bleib bei mir, ich bin überfordert. Wachstum und Rückversicherung. Und das wird häufig missinterpretiert und dann auch schnell mit Entzug von Nähe begleitet. Beispiel, in der Garderobe der Satz, du kannst ja schon alleine, ich mache das nicht für dich. Vielleicht ist es auch mal was, über das wir reden sollten. So. Und jetzt haben wir den ganzen Theoriekram einmal hinter uns und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Aber die Frage ist natürlich noch, was hilft eigentlich, wenn Nähe schwerfällt?
Butter bei den Fischen.
Das Wichtigste, Koregulation statt Druck. Nähe entsteht nicht, weil wir sie erzwingen wollen. Aber sie kann entstehen, wenn wir uns aufeinander einschwingen. Daniel Stern nennt es Attunement. Und das beschreibt ein feines Abstimmen auf unser Gegenüber. Quasi ein Ich nehme wahr, wo du gerade bist und passe mein Tempo dem an. Das heißt erstmal nur, sich für unser Gegenüber sichtbar machen. Und das geht auch ohne, dass wir uns total nackig aufmachen müssen. Also selbst wenn die Nähe nicht so leicht fällt, dieser Schritt ist eigentlich bewältigbar. Und so bleiben wir immer noch in voller Kontrolle, zu viel, wenn Nähe es kommt. Und das ist wirklich ein Gamechanger, nämlich Tempo dabei rausnehmen. Nicht sofort reagieren, nicht sofort lösen, nicht sofort Nähe herstellen oder unterbinden wollen. Erstmal diesen Moment der Orientierung. Und dabei kann Sprache so viel geben. Vor allen Dingen Sicherheit. Die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, zeigt uns, wie kraftvoll Worte sein können, wenn sie nicht bewerten, sondern verbinden. Also wenn Sätze fallen wie, ich sehe, dass es dir gerade schwerfällt, ich bin da, wenn du bereit bist, oder auch, mir fällt es gerade schwer. Mit dieser Offenheit wissen beide, woran sie gerade sind und was sie erwarten können. Und das schützt an diesem verletzlichen Punkt, an dem sich beide gerade gegenüberstehen. Dazu passt dann auch etwas, was viele überraschen mag, nämlich Grenzen setzen. Auch Grenzen sind eine Form von Nähe. Sie geben nämlich genau die Orientierung und schaffen Sicherheit. Wenn ihr eure Grenzen immer wieder überprüft, bleibt ihr automatisch mit euch selbst im Kontakt. Und das funktioniert ganz entspannt, wenn wir uns selber wahrnehmen. Wenn wir uns immer wieder fragen, was passiert gerade in mir? Wie geht's mir gerade? Bin ich angespannt? Mag ich das hier gerade? Und ja, man kann sich auch die ehrliche Frage stellen, bin ich gerade wirklich emotional verfügbar? Oder tue ich hier nur so? Und das ist wichtig, denn dann könnt ihr nachjustieren und gerade rücken, was sich vielleicht etwas schräg anfühlt. Und das kann dann auch bedeuten, etwas Rückzug anzutreten. Nur muss es dann transparent für den anderen sein. Selbstwahrnehmung ist einfach die Grundlage für jede Form von Nähe. Und falls ihr euch wundert, hier haben gerade die Glocken geklingelt, wie irre, aber ich habe das Fenster auf, weil es der erste schöne Tag seit langem ist. Gab es also gratis ein Konzert. Ganz zum Schluss noch. Ich weiß, dass es super herausfordernd ist, in einer Situation sich selbst überprüfen zu sollen. Keine Frage. Aber es geht natürlich gar nicht darum, möglichst perfekt in der Situation zu reagieren. Perfektion ist ja nicht menschlich. Es geht darum, in der Situation da zu sein und zu verstehen, was so passiert. Und wenn es gerade so ist, dass man dann von seinem Partner wegrückt, wenn man sagt, oh, ist mir gerade zu viel, dass der Partner in irgendeiner Form verstehen kann, warum du wegrückst, damit nicht bei dem im Kopf angeht, oh mein Gott, vielleicht stinke ich gerade oder oh, habe ich gerade was Doofes gemacht, mag die mich nicht mehr. Und Partner kannst du ersetzen mit Kind, mit Mama, mit wen auch immer. Und um das jetzt ein bisschen leichter zu machen oder auch vielleicht ein bisschen besser in Erinnerung behalten zu können, gibt's ein paar kleine Sätze. Das ist so ähnlich wie mit den Affirmationen, die helfen können, uns wieder zu erden. Auch die müsst ihr nicht auswendig lernen, aber vielleicht merkt ihr euch einen oder schreibt euch einen auf und hängt ihn an eine Stelle, wo ihr den immer wieder seht. Ich muss nicht sofort reagieren. Ich darf mir Zeit lassen. Nähe entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Offenheit. Ich darf Grenzen haben und sie sagen. Ich muss nichts aushalten. Ich muss meinem Gegenüber sagen, wie es mir geht. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, lasst uns mal kurz sammeln, weil es war wirklich viel. Wir haben darüber gesprochen, dass Nähe kein Verhalten ist, sondern Regulation und Verbindung. Dass sie Sicherheit braucht, ehe wir sie überhaupt zulassen können. Und dass sie manchmal schön, aber manchmal auch anstrengend ist. Nähe kann für Erwachsene schwer sein, weil alte Muster, Stress oder Nervensystem dazwischen funken, während sie für Kinder schwer sein kann, weil sie reizüberflutet sind, unsicher oder mitten in dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Schutz. Und wir haben uns angeschaut, was hilft, wenn Nähe schwerfällt. Kleine Schritte wie Tempo rausnehmen, wie Grenzen setzen, die Orientierung schaffen und die Fähigkeit, uns selbst wahrzunehmen und vor allen Dingen unser Gegenüber aufzuklären, warum wir gerade so sind, wie wir sind. Wenn du jetzt Lust hast, weiter in das Thema einzutauchen oder deine Gedanken zu teilen, komm gerne rüber auf Instagram unter antipädagogik.podcast. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast auch weiter teilt und jemand anders hier hoffentlich auch etwas findet, das er gebrauchen kann. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke fürs Zuhören, Mitfühlen und Mitdenken. Passt auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao.
Mann, Mann, Mann. Mann, Mann.